willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute mit Isyeon am Mikrofon. Heute wird über folgende Themen berichtet. Das Pflichtteilsrecht in Südkorea ist so gestaltet, dass auch Familienangehörige, die die Familie und die verstorbene Person lange im Stich gelassen haben, Anspruch auf ihren Pflichtanteil erheben und 50% bis ein Drittel des gesetzlichen Erbteils für sich beanspruchen können. Es gab stets die Kritik, dass das System ungerecht ist. Gegenwärtig läuft auch in Bezug darauf eine Verfassungsklage. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Wegen vieler Menschen, die nachts illegal ans flache Meer gehen und mit bloßen Händen Fische und Schalentiere fangen, kommt es immer häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen ihnen und den Bewohnern der Fischerdörfer. Näheres dazu im dritten Beitrag. Der namhafte Demograf David Coleman hielt gestern in Südkorea bei einem Symposium einen Vortrag. Er warnte, dass Südkorea im Jahr 2057 der Gefahr der Auslöschung des Staates ausgesetzt sein wird, wenn die Geburtenziffer weiter so niedrig bleibt. Lösungen für die niedrige Geburtenzahl können in Methoden liegen, die die südkoreanischen Unternehmen eher nicht bevorzugen. Mehr darüber berichten wir im vierten Beitrag. Zeit für ein paar Takte Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Sommernachtshonig ausgesucht. Es sind Sunny und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit. 무더운 밤 잠은 오지 않고 이런저런 생각에 불러본 너 나올 줄 몰랐어 간지러운 바람 웃고 있는 우리 밤하늘의 별 취한 듯한 너 Viele Bürger sind wahrscheinlich durch den Fall der verstorbenen K-Pop-Sängerin Ku Hara im Jahr 2019 auf das System des Pflichtteils im Erbfall aufmerksam geworden. Als sich damals die Sängerin das Leben nahm, tauchte plötzlich ihre leibliche Mutter auf, die vor rund 20 Jahren die Familie verlassen hatte und wollte ihren Anteil haben. Die Tatsache, dass eine Mutter, die ihre leiblichen Kinder im Stich gelassen hatte, einen Erbanspruch erhob, löste bei vielen Bürgern wütende Reaktionen aus. Gesetzlich gab es aber nichts dagegen einzuwenden. Nach einem Prozess fielen 40% des Vermögens, das die Sängerin hinterließ, ihrer leiblichen Mutter zu. Der Entwurf des sogenannten Ku-Hara-Gesetzes, nach dem die Erben, die den Pflichtteil beanspruchen können, begrenzt werden sollen, konnte im 20. Parlament nicht angenommen werden und liegt der 21. Nationalversammlung noch vor. Der Pflichtteil ist ein Teil vom Erbe, der einem bestimmten Personenkreis trotz Enterbung durch ein Testament oder einen Erbvertrag zusteht. Er beträgt 50% bis ein Drittel des gesetzlichen Erbteils. Es gab jedoch stets die Kritik, dass das System ohne Berücksichtigung verschiedener Umstände wie des Beitrags zur Vermögensbildung oder Unterstützung für die Lebenshaltung der älter gewordenen Eltern einheitlich angewendet wird. Es war die öffentliche Meinung vorherrschend, dass wenigstens Personen wie die leibliche Mutter von Ku Hara oder Kinder, die ihre älter gewordenen Eltern einfach im Stich lassen, vom Pflichtteil ausgeschlossen werden sollten. Während die Zahl der Klagen bezüglich des Pflichtteils drastisch steigt, liegen gegenwärtig dem Verfassungsgericht Dutzende von Fällen zur Entscheidung ihrer Verfassungsmäßigkeit vor. Auch eine Verfassungsklage zum Pflichtteilsystem läuft derzeit. Das Pflichtteilsystem entstand 1977 mit dem Zweck, zu verhindern, dass vor allem der älteste Sohn als Alleinerbe alles bekommt, damit auch die Ehefrau und Töchter erben können. Es war sozusagen ein Schritt zur Stärkung der Rechte der Frauen. Im Zuge der Industrialisierung und der Veränderung der Familienstrukturen hin zur Kernfamilie gab es häufig Fälle, die dem eigentlichen Zweck des Systems zuwiderliefen. Vor allem gab es nicht mehr so häufig Fälle, bei denen Frauen von der Erbfolge ausgeschlossen werden. Einfluss hatte auch die Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer. Heutzutage sind die Kinder gewöhnlich in ihren 40ern und 50ern und verdienen noch Geld, wenn ihre älter gewordenen Eltern sterben. Damit besteht nicht unbedingt die Notwendigkeit, für die Lebenshaltung das Erbe antreten zu müssen. Wenn ein Familienangehöriger, der mit der verstorbenen Person einen Zwist oder lange keinen Kontakt mehr hatte, die Erbschaft antritt, kann dies erneut Unfrieden innerhalb der Familie stiften. Ein weiterer Nachteil des Pflichtteilsystems ist, dass eine vollständige Spende verhindert wird, auch wenn man zu gemeinnützigen Zwecken das eigene Vermögen der Gesellschaft spenden will. In den USA zum Beispiel hat ein erwachsenes Kind kein Pflichtteilsrecht. Auch in den Ländern, in denen der Pflichtteil anerkannt wird, wird dies häufig auf unmündige Kinder oder erwerbsunfähige Erben begrenzt. Das gegenwärtige Pflichtteilsrecht in Südkorea ist ein System geworden, das mit der in rasantem Tempo stattfindenden Veränderung der Gesellschaft nicht mehr Schritt halten kann. Sofort aktuell. Willkommen zur Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Wegen der verfrühten Hitzewelle am Dienstag dieser Woche gaben viele Netzbürger das Wort tropische Nächte ins Suchfenster ein. Vorgestern war der heißeste Tag in diesem Jahr. Vor allem in der Stadt Gangneung an der Ostküste stieg das Quecksilber an dem Tag bis auf 35,5 Grad Celsius. Damit war der Tag in Gangneung der heißeste Mai-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Laut dem Wetteramt wurden an dem Tag in 25 Städten und Provinzen im ganzen Land die höchsten Tageshöchsttemperaturen seit Jahresbeginn verzeichnet. In Seoul stieg das Thermometer bis auf 31,2 Grad Celsius und damit war es auch in Seoul so heiß wie noch nie in diesem Jahr. Die verfrühte Hitzewelle war auf den Einfluss eines wandernden Hochdruckgebiets im Südosten des Landes zurückzuführen. Zudem kam auch die starke Sonneneinstrahlung hinzu. Einfluss übte auch der schwüle Südwestwind aus, der bis an den Rand der koreanischen Halbinsel gelangte.
Während dieser Wind über das hohe Taebaek-Gebirge in Richtung Osten blies, nahm die Luft weitere Wärme auf, sodass die Temperaturen vor allem in den Regionen an der Ostküste noch stärker stiegen. Neben der Stadt Gangneung mit 35,5 Grad mussten auch die Städte Sokcho und Tonghe mit jeweils 34,4 und 33,5 Grad den bisher heißesten Maitag erleben.
Entsprechend der Vorhersage des Wetteramtes mussten die Menschen in einigen Regionen auch bereits eine tropische Nacht erleben. Man spricht in Korea von einer tropischen Nacht, wenn die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 25 Grad fällt. Meistens tritt dies im Sommermonat Juni erstmals auf. Viele können in einer solchen Nacht nicht gut schlafen. In Gangneung wurde aber auch im Jahr 2019 schon einmal am 24. Mai eine tropische Nacht beobachtet. Viele Netzbürger waren angesichts der Wetterberichte überrascht darüber, dass schon jetzt von tropischen Nächten die Rede ist und wollten sich mit der Eingabe des Suchwortes tropische Nacht vergewissern, ob sie sich da nicht vertan haben und mehr erfahren.
Im Gespräch der Netzbürger war auch die Nachricht darüber, dass die Rezession und der Preishöhenflug das App-Nutzungsverhalten der Südkoreaner verändert haben. Es hat sich herausgestellt, dass in den letzten 6 Monaten im Inland die Zahl der Downloads von Apps für einen sparsameren Konsum drastisch gestiegen ist. Das Unternehmen NHN Data hat am 16. Mai das Ergebnis der Big Data-Analyse für App-Downloads in 16 Geschäftsbereichen bei rund 28 Millionen Android-Nutzern veröffentlicht. Das Unternehmen hat die Zahl der App-Downloads im Oktober des vergangenen Jahres und im vergangenen Monat miteinander verglichen.
Im Bereich Shopping waren 5 von 8 Apps mit der höchsten Steigerungsrate der Downloadzahl Apps für Gruppenkäufe. Die Gruppenkaufplattform Always verzeichnete den steilsten Anstieg. In den 6 Monaten hat sich bei dieser App die Zahl der Downloads mehr als verdoppelt. Auch im Bereich Lebensmittel und Lieferung war der Trend zum sparsamen Konsum klar zu erkennen.
Bei der App der Billig-Kaffeehauskette Daventi ist die Downloadzahl in den genannten 6 Monaten um 65% und damit unter den Kaffeeketten-Apps am stärksten gestiegen. Auch die Apps von anderen Kaffeehausmarken in der unteren Preisklasse verzeichneten deutlich höhere Downloadzahlen.
Beliebt waren auch Apps von Convenience Stores. Der Rang der App der Kette GS25 im Download-Ranking im Bereich Lebensmittel und Lieferung verbesserte sich von 13 im vergangenen Oktober im vergangenen Monat auf Rang 9. Die App für Essenslieferung Paemin wurde im vergangenen Monat rund 13 Millionen Mal heruntergeladen und behauptete damit wie im Oktober des vergangenen Jahres in diesem Bereich den ersten Platz.
Die heißen Sommertage werden bald kommen und es gibt bereits viele Bürger, die schon Sommerurlaubspläne schmieden. Seit die Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben worden sind, brechen wieder viele Bürger zu einer Auslandsreise auf. Der App- und Retail-Datenanalysedienst Wise App Retail Goods hat die Online-Plattform für Auslandsreise und Freizeit untersucht, auf der die Südkoreaner im April dieses Jahres die meisten Zahlungen getätigt haben. Der Dienst hat für Zahlungen, die die südkoreanischen Erwachsenen im April mit Kredit- oder Debitkarte oder durch Geldüberweisung getätigt haben, eine Strichprobenuntersuchung vorgenommen.
Nach dem am Dienstag dieser Woche veröffentlichten Ergebnis war die Reiseplattform mit der höchsten Umsatzsumme im April die einheimische Plattform Interpark. Die Summe der getätigten Zahlungen liegt bei 226,2 Milliarden Won, rund 169 Millionen US-Dollar. Das bei den Südkoreanern zweitbeliebteste Online-Reisebüro war Agoda mit einer Zahlungssumme in Höhe von umgerechnet 168 Millionen US-Dollar.
Danach folgen Airbnb, Trip.com, Hotels.com, Booking.com, MyRealTrip und Expedia. Unter den Top 8 gibt es zwei einheimische Dienste, nämlich die Nummer 1 Interpark und die Nummer 7 MyRealTrip. Die gesamte Summe der Zahlungen, die bei den genannten Top 8 Online-Reiseagenturen im April getätigt worden sind, liegt bei 932,9 Milliarden Won, umgerechnet etwa 696 Millionen US-Dollar.
Im selben Vorjahresmonat betrug das Volumen insgesamt 529 Milliarden Won oder 394,5 Millionen Dollar. Verglichen damit ist der Wert um 76% nach oben geklettert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Auslandsreisen nach der dreijährigen Corona-Pandemie wieder möglich geworden sind. Nun steht die Sommerurlaubssaison bevor. Damit wird die Nachfrage nach Auslandsreisen weiter steigen.
Das war's wieder von Suchwort aktuell.
Vielen Dank fürs Hören und tschüss bis nächste Woche.
In Südkorea ist derzeit das Wort Haeru-jil häufig zu hören. Es handelt sich um eine Mundart aus den Regionen Cholla und Südchungcheong und hat die Bedeutung, dass man in der Nacht am flachen Meer oder Wattenmeer Fische oder Schalentiere fängt. In letzter Zeit gibt es viele Menschen, die das Haeru-jil als Hobby betreiben und dies leider illegal. Wegen der Menschen, die in der Nacht illegal Fische und Schalentiere fangen, halten in einem Küstendorf auf Jeju Taucherinnen im höheren Alter sogar Nachtwache. An der Süd- und Westküste gibt es viele Orte, die als Haeru-jil-Orte gut bekannt und beliebt sind, und dort kann man zurzeit häufig Fischer sehen, die mit ihren Booten um ihre Fischzuchtstätten herum auf Patrouille sind. Es gibt sogar Menschen, die in einem Taucheranzug und mit einer Harpune auf Fischfang gehen und auch sogar eine Unterwasserdrohne einsetzen. Fischereidörfer im ganzen Land haben unter Hobbyfischern und ihren illegalen Methoden zu leiden. Die Seepolizei kontrolliert zwar ab dem Frühling verstärkt die illegalen Fangaktivitäten. Die Auseinandersetzungen zwischen den Hobbyfischern und den Bewohnern der Fischerdörfer lassen aber nicht nach und es kommt auch manchmal zu Sicherheitsunfällen. Auf der Insel Jeju, auf der es häufig zu Konflikten um Haeru-jil kommt, wird seit April 2021 an 104 Fischfangstellen unter bestimmten Bedingungen das Fischen mit bloßen Händen erlaubt. Dies ist aber nur innerhalb von 30 Minuten vor dem Sonnenaufgang und innerhalb von 30 Minuten nach dem Sonnenuntergang möglich. Die Benutzung von Lampen in der Nacht und auch die Benutzung von Fischfanggeräten ist verboten. Weil es aber keine strafrechtlichen Bestimmungen hierzu gibt, kommt es immer wieder zu illegalen Haeru-jil-Taten. Die Provinz Jeju und das Seepolizeiamt von Jeju zählten in der Region in 2021 291 Fälle dieser Art. 2022 waren es 226 und in diesem Jahr bis Ende März schon 30. Mit einem Bußgeld bestraft wurden 2021 aber nur 29 und 2022 lediglich 20 Personen, damit insgesamt 49. Das heißt, dass es lediglich in einem von 10 gemeldeten Fällen auch zu einer Bestrafung kommt. Auch die Seepolizei kontrolliert nun illegale Haeru-jil-Fälle stärker. Die Seepolizei der Stadt Kunsan in der Provinz Nord-Cholla führt seit dem 10. Mai eine intensive Kontrolle durch. Auch die Seepolizei der Stadt Tongyeong an der Südküste hat die Zeit von diesem Monat bis Oktober zum Zeitraum für strengere Kontrollen bestimmt. Jedoch gestaltet sich die Kontrolle der illegalen Herodiltaten manchmal schwierig. Ein Bewohner eines Fischerdorfes auf Jeju sagte vorgestern gegenüber der Tageszeitung Hangugilbo, die Herodiltaten im Hafengebiet in der Nähe der Fischfangstellen des Dorfes unterliegen nicht der Kontrolle und es sei auch nicht einfach, zwischen den Fischfangstellen des Dorfes und dem Hafengebiet eine deutliche Grenze zu ziehen. Wenn jemand behauptet, dass er im Hafengebiet und nicht in einem offiziellen Fischfanggebiet des Dorfes Fische gefangen habe, könne man nichts mehr dagegen unternehmen. Mit der Steigerung der Zahl der Menschen, die als Hobby Herodil betreiben, kommt es auch häufig zu Sicherheitsunfällen. Am 3. und 6. Mai ist jeweils in Seosan und Taean an der Westküste ein Mann in seinen 30ern und einer in seinen 40ern beim Fischfang ertrunken. Sie waren jeweils mit Bekannten in die dortige Region gekommen, um Fische zu fangen. Die Seepolizei vermutet, dass sich beide bei der Flut in der Nacht nicht mehr rechtzeitig aus dem Meer retten konnten. Vor allem an der Westküste wiederholen sich jedes Jahr Todesfälle, weil Menschen von der Flut überrascht werden, zumal dort das Wasser bei Ebbe besonders weit zurückgeht. Daher gibt es den Hinweis darauf, dass eine entsprechende Änderung der auf Herodil bezogenen Gesetze dringend erforderlich ist. Ein Angehöriger eines Fischereidorfvereins auf Jeju sagt, dass die gesetzliche Grundlage schleunigst geändert werden müsse. Nur so könne Konflikten und Sicherheitsunfällen wegen illegaler Fangaktivitäten vorgebeugt werden. Der renommierte Demograf David Coleman, emeritierter Professor für Bevölkerungswissenschaft der Oxford University, hielt gestern bei einem vom Bevölkerungsinstitut der koreanischen Halbinsel für die Zukunft in Seoul veranstalteten Symposium einen Vortrag. Das Thema des Symposiums lautete »Die Krise der niedrigen Geburtenzahl und die Zukunft Südkoreas – Realität und Prognose aus internationalen Perspektiven«. Coleman, der an der Oxford University eine Professur innehatte und Fellow der St. John's College war, hat auch mehrere Bücher und zahlreiche wissenschaftliche Artikel im Bereich Demografie veröffentlicht. Er führt auch mit Bevölkerungsforschungsinstituten mehrerer Länder wie Japan, die Niederlande und Estland gemeinsame Forschungsprojekte durch. Bei seinem Vortrag gestern sagte Coleman, er sei zum 4. Mal in Südkorea und kann es nicht glauben, dass die Geburtenzahl in Südkorea jedes Mal zurückgeht. Er wies darauf hin, dass es für Südkorea sehr schwierig sei, das Problem der niedrigen Geburtenziffer zu überwinden und dass allein finanzielle Unterstützung dafür nicht reiche. Er unterstrich, dass die südkoreanische Regierung konsequente und nachhaltige Maßnahmen ergreifen und in die Tat umsetzen muss. Eine Lösung könne in der Verkürzung der Arbeitszeit liegen, auch wenn den Unternehmen ein solcher Vorschlag nicht gefalle. Beim Bevölkerungsforum der Vereinten Nationen 2006 erwähnte Coleman die ernsthaft niedrige Geburtenziffer in Südkorea und warnte davor, dass Südkorea der erste Staat sein werde, der wegen des Bevölkerungsschwunds nicht mehr existiere, wenn das Phänomen der niedrigen Geburtenzahl weiter anhält. Die südkoreanische Regierung hat seit 2006 16 Jahre lang ein hohes Budget in Höhe von 280 Billionen Won, umgerechnet rund 209 Milliarden Dollar in Maßnahmen gegen die niedrige Geburtenziffer gesteckt. Die Lage hat sich trotz dieser Bemühungen aber nicht entspannt. Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer ist von damals 1,13 im vergangenen Jahr auf 0,78 gefallen und Südkorea bildet in diesem Bereich unter den OECD-Ländern das Schlusslicht. Coleman sagt, Bevölkerungsrückgang sei zwar ein weltweites Phänomen, trete jedoch in Ostasien besonders deutlich hervor. Wenn es so weitergeht, werde Südkorea im Jahr 2057 der Gefahr ausgesetzt sein, dass der Staat in seiner ursprünglichen Form nicht mehr existent sei und im Falle von Japan könnten bis 3000 alle Japaner aus der Welt verschwinden. Coleman nennt als Grund für die niedrige Geburtenziffer in Ostasien einschließlich Südkorea die Diskrepanz zwischen der schnellen Wirtschaftsentwicklung und der langsamen Gesellschaftsveränderung wie der anhaltenden familienzentrierten sowie patriarchalischen Denkweise, übermäßige Arbeitsbelastung und übertriebenen Bildungsumstände wie das hohe Bildungsfieber für ein Studium an der Elite-Universität. Demnach ist eine Heirat für Frauen nicht mehr attraktiv. Im Gegensatz dazu berücksichtigen das Verwaltungssystem und die Verwaltungspolitik unverheiratete Menschen kaum. Coleman diagnostiziert zudem, dass die herkömmlichen südkoreanischen Maßnahmen gegen niedrige Geburtenzahlen zum großen Teil vorübergehende Maßnahmen waren und daher nur begrenzte Wirkung entfalten konnten. Effektive Maßnahmen gegen die niedrige Geburtenziffer seien eine Verbesserung der Systeme wie des Elternzeitsystems, die Verpflichtung der Unternehmen zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung, die erleichterte Einwanderung von Ausländern sowie noch mehr Toleranz gegenüber dem Zusammenleben ohne Trauschein. Angesichts der Eigenschaft der südkoreanischen Gesellschaft könne jedoch eine freiere Einwanderungspolitik in der Lösung der Frage der niedrigen Geburtenziffer restriktiv sein. Er unterstrich, dass die Frage der niedrigen Geburtenziffer unter Berücksichtigung der kulturellen Faktoren angegangen werden muss. Eine mögliche Lösung würden Methoden bieten, die die südkoreanischen Unternehmen nicht unbedingt bevorzugen. Die Unternehmen müssen sich dafür einsetzen, die Arbeitszeit zu verkürzen, die Beschäftigung zu stabilisieren und ihre Mitarbeiter bei der Kinderbetreuung zu unterstützen. Sie müssen Frauen noch aktiver gleiche Rechte für eine Einstellung und gleiche Chancen für den beruflichen Aufstieg gewähren. Zudem sei eine Veränderung des Systems und der Maßnahmen erforderlich, sodass Familien unabhängig von ihrer Form unterstützt werden. Alle Maßnahmen müssen konsequent und nachhaltig sein und es müsse auch Einigungen der unterschiedlichen politischen Kreise dafür geben. Mit dem Lied »Ich bin verliebt«, gesungen von Kang Ah-sul, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche.